Alben für die Ewigkeit.
Als ich so 12 Jahre alt war, gab es für mich nur einen Berufswunsch: Radiomoderator. Der Grund dafür entsprang meiner kindlichen Naivität. Ich wollte den Menschen meine Lieblingsmusik vorspielen. Heute, in Zeiten des Formatradios und millionenschwerer Computerprogramme, die Musiktitel nach Algorithmen rauswerfen, würde ich auf die Idee nicht mehr kommen. Musik im Radio ist heute zum weißen Grundrauschen zwischen Werbung, Nachrichten und Verkehrshinweis verkommen. Doch damals, vor 50 Jahren, als Musik noch richtig groß war, wie der ebenfalls große Olli Schulz einst sang, war das anders. Da waren Musikfans mit Herzblut am Mikro. Die Radiohelden meiner Jugend hießen John Peel, Alan Banks, von mir aus auch Frank Laufenberg und Mel Sundock, aber vor allem Winfried Trenkler. Rock-In mittwochs 21.05 Uhr, WDR 2. Welche Bands würde ich ohne Trenkler alle gar nicht kennen? Skandinavischer Prog-Rock von Tazawalan Presidenti, Bo Hansons Lord of the Rings, Klaus Schulze Tangerine Dream. 1971 eröffnete er die Sendung wochenlang mit einem Titel, der so ungewöhnlich wie mitreißend war, dass ich das Album sofort haben musste. Mein Name ist Dieter Kottnick und dies ist die Geschichte von The Who und ihrem 5. Studioalbum Who's Next, einem Album für die Ewigkeit. Mit Barbara O'Reilly, einer fünfminütigen Hommage an Pete Townsends Guru, Meher Baba, und den Komponisten der Minimalmusik, Terry Riley, beginnt das Album. Der 41 Sekunden lange Loop zu Beginn wurde auf einer Laurie-Orgel gespielt und durch einen Synthesizer modifiziert. Damals sicherlich einer der ungewöhnlichsten Starts eines Rockalbums. Obwohl sie ja nicht im Verdacht standen, zum Progressive Rock zu tendieren, setzten The Who zusammen mit Emerson, Lake & Palmer als erste Band Synthesizer in der Rockmusik ein. Who's Next erschien zwischen den beiden Hauptwerken der Band, also der Rockoper Tommy 1969 und Quadrophenia 1973. Ursprünglich war nach Tommy eine weitere Rockoper im Stile eines Multimedia-Projektes geplant. Titel Lifehouse. Basis dafür sollte wieder ein Doppelalbum sein, doch der Rest der Band war skeptisch und lehnte das Projekt ab. Pete Townsend erlitt daraufhin einen Nervenzusammenbruch. Das Lifehouse-Projekt wurde erst 2000 mit einem Hörspiel und einer konzertanten Aufführung mit Townsend, aber ohne The Who, vollendet. Die Songs, die bereits 1971 fertig waren, wurden auf Townsends Soloalben und dem Album Who's Next untergebracht. Darunter auch die Hymne Won't Get Fooled Again, die logische Folge von My Generation. Die damals existenzielle Frage Beatles oder Stones stellte sich für mich nicht. Meine Sympathien gehörten immer so den Bands der zweiten Liga, also The Kings, Small Faces, Pretty Things oder eben The Who. My Generation vom ersten Who-Album war meine Hymne und mein musikalisches Erweckungserlebnis. Die Who waren immer eine Radau-Kombo. Sie standen für die aggressive Variante britischer Rockmusik. Gitarrist Pete Townsend und Schlagzeuger Keith Moon entwickelten live rituelle Zerstörungsorgien, bei denen das Bühnenequipment zu Kleinholz verarbeitet wurde. Danach waren die Hotelzimmer dran. Die 11.200 Dollar Gage für Woodstock zum Beispiel mussten sie in bar bekommen, weil sie dringend die Schulden ihres Lebensstils abbezahlen mussten. Maximum R&B eben. Auch der wahrscheinlich bekannteste Song der Band ist auf Who's Next zu finden, die Ballade Behind Blue Eyes. Die Bands, die diesen Song gecovert haben, lesen sich wie das Who is Who der Rockmusik. Hier nur mal eine Auswahl. Bryan Adams, Pearl Jam, Sheryl Crow, Susan Vega, Within Temptation. Die neueste Version kommt übrigens von Boris Beckers Tochter Anna Ermakova, direkt nach ihrem Gewinn von Let's Dance. Die bekannteste Coverversion verschaffte Limp Bizkit 2003 seinen größten Charts-Erfolg. Ich weiß noch, wie meine Tochter damals aus der Schule kam und voller Begeisterung den Song auf Dauerschleife bei den Hausaufgaben laufen ließ, um mich damit zu nerven. Ein Ramones-Fan. Und darum jetzt hier mal die akustische Fassung aus der Extended Version des Albums.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool.
The Who gründeten sich 1964. Sie waren lange eine der aufregendsten und dynamischsten Livebands, was natürlich auch damit zusammenhing, dass sie am Konzertende ihre Instrumente zerlegten. Sie coverten mit so viel Enthusiasmus Songs ihrer Blues- und Rock'n'Roll-Vorbilder, dass zum Beispiel Eddie Cochran's Summertime Blues bei den meisten Musikfans als eine Eigenkomposition durchgeht. Das Erscheinungsbild der vier Musiker war so unterschiedlich, dass sich jeder Fan ein Vorbild raussuchen konnte. Der charismatische Sänger Roger Daltrey, Mädchenschwarm mit Engelslocken, Gitarrist und Komponist Pete Townsend, meistens so schlecht gelaunt wie Liam und Noel Gallagher zusammen, der fantastische Bassist John Entwistle, zurückhaltend und introvertiert, und am Schlagzeug Keith Moon, der durchgeknallte Klassenclown. Keith Moon muss wohl Modell gestanden haben für das Tier, den Drummer aus der Muppet Show, bis Taylor Hawkins kam und leider auch zu früh wieder ging. Wichtigkeit von Keith Moon für den Sound und letztlich auch den Erfolg der Band kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Er kam fast völlig ohne die übliche Hi-Hat aus und war einer der ersten Drummer mit konsequent durchgespieltem Double-Bass-Drum. Wie ein Ginger Baker auf Speed. Apropos Speed. Keith Moon starb 1978 an einer Überdosis des Beruhigungsmittels, das er eigentlich nahm, um von seiner Alkoholsucht wegzukommen. Das letzte Album mit ihm erschien 1978, Who Are You? Und das war, sind wir ehrlich, das letzte bemerkenswerte Album der Band. Alles, was danach mit dem neuen Drummer Kenny Jones von den Small Faces kam, war okay, aber muss eigentlich nicht sein. Da lohnen sich eher schon die Soloalben von Pete Townsend, besonders White City und Empty Glass. Who's Next enthält im Original 9 Songs, darunter wie gesagt 3 der bedeutendsten der Band. Das Album erreichte Platz 1 in England, Platz 14 in Deutschland und blieb dort auch 14 Wochen in den Charts und steht in der Liste der 500 besten Alben aller Zeiten des Rolling Stone Magazine auf Platz 28. Weltweit verkaufte sich die Platte mehr als 2 Millionen Mal. Die CD-Releases haben eigentlich alle jetzt viel Bonusmaterial und komplettieren eines der dynamischsten und mitreißendsten Rockalben aller Zeiten. Und doch stand die Veröffentlichung mal auf tönernen Füßen und die Rockgeschichte hätte wohl komplett umgeschrieben werden müssen. Es gingen Gerüchte rum, dass sich Keith Moon und John Entwistle einer Band von Jimmy Page anschließen wollten. Die Band sollte einen Namen tragen, der an ein bleiernes Luftschiff erinnert. Nach langen Proben wurde einer gemeinsamen Arbeit jedoch eine Absage erteilt. Led Zeppelin wurden zu einer der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten und der statt Keith Moon engagierte Drummer John Bonham gilt laut Rolling Stone als der beste Rockdrummer aller Zeiten. Auf Platz 2 Keith Moon. Das Schicksal treibt oft seltsame Blüten. So bin ich, auch im biblischen Alter, fast noch zu meinem Lieblingsjob gekommen. Das war Dieter Kottnick mit Alben für die Ewigkeit und dem finalen Hinweis, hört euch mal wieder alte Platten an.
I'm looking for that free ride to me. I'm looking for you.